Starke Kinder brauchen starke Eltern. Der Podcast, der dich einlädt zu wachsen, damit dein Kind wachsen kann.
Und da sind wir ja eigentlich auch schon bei der Opferrolle, oder? Also
das kommt als nächstes. Ach so, tatsächlich. Okay. Vielleicht ist da doch eine gewisse Logik dahinter.
Mensch, der Übergang ist geschaffen.
Aber was ich mich dann auch wieder frage, wie kann ich denn mein Kind, also wenn ich nehme jetzt mal meinen kleinen Sohn, 4 Jahre, der ist ja noch eigentlich am besten zu formen. Meine 14-jährige Tochter, die ist mal eben raus, da ist Pubertät, da ist gerade, die formt sich gerade von alleine neu. Aber mein Sohn, wie kann ich denn eben da das unterstützen, diese Gefühle erstmal natürlich wahrzunehmen, zu akzeptieren, aber dann diesen Wechsel, das ist dann, weiß nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, also okay. mit 4 ist das natürlich, also Kinder können natürlich schon Gefühle differenzieren mit 4, aber das gelingt besser so im Vorschulalter, so ab 5. Und wichtig ist es auch immer, dass man ja die Gefühle benennt, ne? Oder halt auch sagt, ach, ja, ich sehe, du bist gerade traurig, oder kann es sein, dass du gerade wütend bist? Möchtest du mir verraten, warum du wütend bist? Ne, also da erfährt man ja auch ganz viel, und auch für die Kinder selber, wo die merken, ach okay, ja, ich bin jetzt wütend, stimmt, so fühlt sich das jetzt an. Wann bin ich ängstlich, wann bin ich traurig, wann bin ich fröhlich? Also das kann man schon ganz gut machen. Mhm. Ja, natürlich, es gibt Menschen, die sind emotionsflexibel, nennt man das so?
Ist ein schönes und Wort.
Von der einen auf die andere Minute total umschwingt. Aber ja, es ist alles eine Übungssache, auch über die Gefühle zu sprechen. Und auch die Gefühle dann unter Kontrolle zu halten, was Kinder ja noch nicht können und auch in gewissen Situationen auch noch nicht müssen. Also
ja, aber es ist ja auch manchmal ganz schön schwer, das, was man eigentlich als Gefühl hat, im Zaume zu halten, weil man weiß, also eigentlich müsste es raus, damit es mir besser geht, aber es wäre nicht förderlich, wenn ich es jetzt rauslasse. Also dafür Kraft aufzuwenden, was zurückzuhalten. Puh.
Ja, also deswegen, also Kinder können das schlecht zurückhalten und das ist auch völlig in Ordnung, und auch wir dürfen Gefühle zeigen. Natürlich, wenn ich wütend bin, kann ich nicht zu dem Nächstbesten gehen und den hauen, treten, nur weil mir gerade danach ist.
Nee.
Das ist klar, aber da muss man halt gucken, wie man sich da wieder regulieren kann. Ne? Vielleicht gibt es dann gerade die Möglichkeit, mal aus dem Fenster zu schreien oder so einen Boxsack, wo man mal seine Wut rauslassen kann. Ja. Aber ja, da sollte man sich schon in gewissen Situationen am Riemen reißen können.
Auf jeden Fall. Aber was ich ganz spannend finde, ich würde das mal, hier stehen nämlich noch ganz viel, aber ich finde es spannend, da steht, resiliente Menschen setzen erfolgreiche Methoden zur Selbststeuerung und Fürsorge ein, unter anderem entspannen. Okay, wenn wir das als Oberst bauen, dann bin ich nicht resilient, ich entspanne zu wenig. Grenzen setzen?
Gut, entspannen ist ja auch immer eine Frage der Definition. Es gibt ja auch Menschen, die joggen und entspannen dabei. Also für mich ist es jetzt...
Achso, jetzt nicht im Sinne, wir machen jetzt Yoga und sitzen auf der Matte und machen eine Meditation ausschließlich. Ja, da hast du recht.
Also auch vielleicht dann im Nachgang, ne? Also für mich ist jetzt Joggen nicht Entspannung. Das ist mega anstrengend. Aber vielleicht danach kommt die Entspannung. Ne? Also Anspannung, Entspannung.
Ja, aber der Punkt ist gut. Ich glaube, Entspannung hat ja mehr als nur, hat ja verschiedene Gesichter, und das auch, jeder macht es ja wieder anders. Und jemand joggt und entspannt, ich gehe mit dem Hund und dann kriege ich den Kopf frei.
Oder Holzhacken. Holzhacken ist vielleicht für manche entspannt. Oder Kochen, wo andere sagen, oh Gott, das will Kochen, das ist der pure Stress. Stimmt. Für mich, das ist für die Entspannung.
Okay. Also wir nehmen die Grenzen da nicht so eng. Wir setzen an dieser Stelle die Grenzen nicht so eng, weil Grenzen setzen ist der nächste Punkt. Ja, nicht immer zu einem Ja sagen, ne? Da auch, aber das sind dann auch wieder die Bedürfnisse, die eigenen, die da ja wieder reinspielen, ne? Umgang mit Stress, Auch hier, ja, Stress ist ja auch wieder so eine relative Sache. So.
Das ist Definitionssache. Der eine ist gestresst, wenn die Fliege hier rumschwirrt. Und bei dem anderen kann ja eine Bombe explodieren, sage ich mal. Nur der
Ja.
sitzt da noch tiefenentspannt.
Ja. Gedanken beobachten. Was meinen die damit?
Hellsehen?
Nee, ich glaube nicht, dass ich deine Gedanken beobachten soll. Das wird schwierig, aber. Ja, aber vielleicht auch, dass man, wenn so ein Gedanke kommt, der Gedanke zieht vorbei,
Genau.
der ist okay, ich muss mich da jetzt nicht auch noch drum kümmern, vielleicht. Oder so vielleicht in dem Sinne.
Genau, das hat ja auch was mit Achtsamkeit zu tun, ne? Wenn man jetzt
Ja.
merkt, da kommt jetzt so ein schlechter Gedanke, wie du es schon sagst, den lasse ich kurz da, nimm den wahr und dann schiebe ich ihn aber wieder weg, weil ich mich gerade auf was anderes konzentrieren möchte und nicht auf
Ja.
diesen blöden Gedanken.
Ja, und die haben ja auch die negativen Glaubenssätze mit drin an der Stelle auch. Aufspüren und gegebenenfalls diese Glaubenssätze ändern. Katastrophendenken stoppen. Alles jetzt schon wieder sehr düster, ne?
Ja, wobei, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte auch eine Zeit, da
Okay.
habe ich so ein bisschen Katastrophendenken gehabt oder so ein bisschen Hypochonder-mäßig
Okay.
war ich unterwegs. Gut, das war natürlich durch ein einschneidendes Erlebnis. Aber das, glaube ich, gibt viele Leute, die da auch so ein bisschen das Katastrophendenken haben, wenn sie gerade auch unter Stress stehen, ne? Die malen sich dann
Ah
sonst was aus und
ja.
sagen, oh, jetzt, ja, jetzt passiert das und das und guck mal, oh, und wenn das jetzt noch, also die machen sich vorher schon verrückt und dann trifft es gar nicht ein, die Situation.
Aber ich glaube, auch hier ist wieder wichtig, der erste Schritt ist, diese Sachen zu erkennen. Ich glaube, wenn man sich das so durchliest und vielleicht, und wenn man erkennt, ach, guck mal, das trifft auf mich zu, dass man die Situationen in der Situation merkt, oh, da ist es ja wieder. Ich glaube, das ist der erste Schritt für Veränderung, oder? Und dann ist halt dann wiederum die Frage, okay, welche Handlungsmöglichkeiten hätte ich dann? Was kann ich denn dann machen, wenn ich anfange, mir da meine Horrorszenarien auszumalen? Also ich merke, ich fange wieder an. Was wäre denn ein, hast du da vielleicht eine spontane Idee, was ein guter Plan wäre, um aus diesem Teufelskreis dann rauszukommen?
Gut, das ist auch Übungssache, ne? Also also ich habe für mich gelernt, weil ich hatte ja auch eine Zeit lang Panikattacken, das hatte ich ja auch schon mal erzählt, dann mich auf zwei Sachen zu konzentrieren in dem Moment. Und zwar ist das die Atmung und wie stehe ich. Und das hat mir eigentlich
Aha.
ganz gut geholfen, wenn dann so ein Gedanke kam, dass man sagt, Moment, stopp, Moment, jetzt halt, jetzt muss ich mal ganz kurz innehalten. Und das hat mir ganz gut geholfen. Aber naja, natürlich, da geht jeder auch ein bisschen anders mit um. Aber sich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen wieder zurückzuholen und sagen, oh Mensch, was habe ich denn da jetzt für Gedanken? Jetzt muss ich mal hier kurz anhalten und mal abwägen, wie realistisch ist das jetzt, was hier gerade passieren könnte oder nicht passieren
Ja.
könnte.
Aber ich finde, wenn man selber ja oder du jetzt selber so eine Sachen ja auch erlebt hast, sind ja deine Erfahrungen, wie du damit umgegangen bist, ja auch wiederum Gold wert. Natürlich, das hat bei dir funktioniert, muss nicht heißen, dass das bei mir funktioniert, aber es ist ein Ansatz. Da ist wieder unsere Lösungsorientierung. Es ist vielleicht ein erster Ansatz, vielleicht selber dann irgendwie da zu versuchen rauszukommen. Und meine gut, auch hier wieder, wenn man merkt, man hat das, man schafft es nicht, na gut, dann ist auch da wieder, dann muss man sich da professionelle Unterstützung vielleicht holen, wenn es vielleicht Ausmaße annimmt, die nicht mehr gesund sind.
Ja.
Ja. Ja, es ist wirklich, wirklich spannend. Aber was vielleicht noch, was Sie hier stehen, also therapeutische Verfahren stehen hier sozusagen als Hilfsmöglichkeiten auch. Yoga, Achtsamkeit und, also all die Sachen. Und das Witzige ist eigentlich, wie das sich alles so schlüssel-schlossmäßig alles so ineinander greift. Das ist verrückt. Punkt 4, die Opferrolle verlassen. So, warst du schon mal so Opfer von Mobbing?
Ja, doch, in meinen Jugendzeiten, wo ich übergewichtig war, kann ich mich schon dran erinnern, dass ich da schon so ein bisschen Opfer war, ja. Aber das, ich habe das dann genutzt, diese negativen Situationen, und habe ja Mut geschöpft und Motivation und habe dann wirklich abgenommen. Also ich habe mich dann irgendwann dazu aufgerafft und habe eben doch die Opferrolle verlassen.
Und wer hat dich dabei unterstützt oder wie hat man dich dabei unterstützt? Weil das alleine für sich zu erkennen und dann das zu machen, erfordert ja eine wirklich große Stärke und auch Kraft.
Ja, es war noch nicht so extrem, würde ich sagen. Also ob es jetzt schon Mobbing war, also es waren so Hänseleien, aber meine Eltern haben mich da unterstützt. Also das war noch alles im Rahmen. Also das war jetzt noch nicht so dramatisch, sage ich mal. Aber das war jetzt so eine Situation, an die ich mich halt erinnern könnte.
In welchen Situationen ist man denn vielleicht dann, würde dieser Begriff Opferrolle denn noch passen? Also für die Kinder sicherlich Mobbinggeschichten, Hänseleien. Und für uns Erwachsene, in welchen Situationen fühlen wir uns denn als Opfer?
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses negative Denken und ja, auch so dieses Nörgeln, Jammern. Da gibt es halt einfach Menschen, die neigen dazu. Ne? Da fängt ja schon beim Wetter an. Ach, ist das heute wieder warm? Oder ach, es regnet ja schon wieder. Und also es gibt Menschen, die können sich über alles aufregen. Und sehen immer das Negative. Und ja.
Und da sind auch wieder alle anderen schuld, ne?
Da sind dann auch wieder alle anderen schuld. Genau, der böse Chef, die nervigen Kollegen, die anstrengenden Eltern, die Regierung. Also es sind immer die anderen schuld.
Ja.
Also man möchte eigentlich Opfer bleiben. Also jemand, der da immer schimpft, nörgelt und jammert, der möchte eigentlich Opfer bleiben.
Das heißt, die sind passiv. Die sind in der Regel passiv. Ich sage auch mal, ne, wenn du hast zwei Möglichkeiten. Entweder fängst du an, also bei Menschen, die viel rumjammern und zumindest mit denen ich so reden darf, sag ich, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder nimm's an, wie es ist und höre auf zu meckern, du kannst es ja nicht ändern. Oder fang an, was anders zu machen. Aber dieses ewige Gejaule und Gejammere bringt uns ja tatsächlich nicht weiter. Aber auch das machen wir ja natürlich auch immer mal wieder. Aber auch hier wieder die Erkenntnis zu bemerken, okay, stopp.
Ja.
Schön, jetzt hast du gemault und gemeckert, hat sich was verändert. Nein, kannst du was ändern? Keine Ahnung. So, dann mach. Genau.
Aber ich glaube auch hinter dieser Opferrolle versteckt sich so ein bisschen dieses, mangelnde Selbstvertrauen. Ja, also man kennt vielleicht auch gar nicht so seine Stärken und man macht sich immer nieder und schlecht und dann macht man halt auch alle anderen schlecht. Und ja, da wäre es vielleicht auch mal gut, dann zu gucken, wo sind denn eigentlich meine Stärken? Also da sind wir wieder bei der Reflexion, ne? Was kann ich gut, worauf bin ich stolz? Und das stärkt ja alles und das hilft dann auch, um die Opferrolle zu verlassen.
Ja, und das ist auch da so eine kleine Übung, die ich manchen Kindern dann oder auch den Eltern mit ans Herz lege, weil die Kinder ja auch gerne denken, naja, ich kann das ja nicht, alles doof, die Schule, die Lehrer, alle hassen mich, ist ja auch die Opferrolle, in der sie sich da vielleicht mal der ein oder andere auch häuslich gut eingerichtet hat, dass man einfach mal schaut, was ist denn gut gelaufen, also diesen Blick aufs Positive lenken, also so ein Erfolgstagebuch oder wie wir es nennen wollen, wo man guckt, okay, was ist heute besonders gut gelaufen oder wofür bin ich auch dankbar und was habe ich gelernt, und das fällt wirklich anfangs schwer. Ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, wo du denkst, okay, keine Ahnung, aber kleinschrittig denken, die kleinen Details wahrnehmen. Und wenn es eben nur ist, ich bin morgens ohne Probleme aus dem Bett gekommen heute.
Genau, so die kleinen Momente des Tages. Und wir vergessen das so ganz oft, weil wir so in unserem Alltag gefangen sind. Und deswegen sollte man sich eigentlich auch abends immer mal so ein Momentchen Zeit nehmen und sagen, ja Mensch, was war denn eigentlich richtig gut gelaufen heute? Oder für was war ich denn heute dankbar? Und da braucht man auch gar nicht so groß denken. Manchmal versucht man ja dann so einen riesen Punkt zu finden, worüber man dankbar sein könnte. Aber es ist vielleicht einfach das Lächeln der Nachbarin gewesen oder
Ja.
der freundliche Postbote oder keine Ahnung. Also es gibt immer irgendwas am Ende des Tages, was man finden kann, was gut war und wo man sich ja wohlgefühlt hat und was schön war.
Ich glaube, mein Coach hat mir damals auch gesagt, eigentlich Tagebuch schreiben, so wie wir es gewohnt sind, Tagebücher zu schreiben, wo wir alles reinballern und uns nochmal darüber aufregen, was alles so schiefgelaufen ist, ist eigentlich wirklich tödlich und falsch, weil wir uns ja jedes Mal wieder in diese Situation bringen. Wenn wir es dann lesen, sind wir wieder in der Situation, dann kommen wieder diese negativen Gefühle. Eigentlich viel wirksamer und nachhaltiger und gesünder vor allen Dingen sind eigentlich diese Sachen, ja, zu gucken, was war gut, was kann ich gut, was will ich vielleicht auch lernen, was interessiert mich. Und da lade ich auch gerne die Eltern mal ein, weil das erlebe ich das häufig, wird dann eben nur noch das gesehen, was eben nicht so gut läuft an den Kindern. Dann haben die Probleme haben Überhand, sagt man das so, Überhand gewonnen, genommen. So, ich weiß es nicht, wie es richtig ist. Vielleicht können wir das auch mal recherchieren. Aber einfach mal zu gucken, okay, was kann denn mein Kind noch? Was sind denn da für positive Eigenschaften? Was kann es? Und das fällt ihnen dann auch manchmal im ersten Moment schwer. Das sind
Ja.
so kleine, das kann jeder mal machen. Das ist eine wirklich schöne Sache. Und das bringt einander auch näher und ich glaube, beschwichtigt dann auch, wenn man sich einfach mal darauf besinnt, eigentlich. Der ist total kreativ. Der ist, guck mal, der, keine Ahnung, eigentlich ist er auch ziemlich sorgfältig. Oder sie.
Ja,
Und so,
diese
ne?
Wertschätzung, ne? Was schätze ich an dir? Dass man
Ja.
das auch seinem Kind sagen kann, welche Stärken es hat. Und das prägt sich halt ein. Ne? Das ist so wichtig, gerade für ja, Lebenszeiten, wo es vielleicht nicht so perfekt läuft.
Guck mal, das haben wir selbst ohne diese große Liste ziemlich gut gelöst. Packe ich weg den Zettel. Nummer 5. Oh ja, auch eins meiner sehr liebsten Punkte: Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen.
Da habe ich sofort einen Spruch
Dann los.
im Kopf, der heißt, wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Also den habe ich
Ja.
so präsent in meinem Kopf. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, von wem der ist. Also ich kenne jetzt nicht den Autor oder den, der das Zitat.
Ja, aber ich meine, das ist doch so ein schönes Beispiel, wenn, warte mal, wo habe ich denn, weiß ich nicht, aber wir nehmen mal dieses plakative Mobbing-Beispiel. Wenn ich nur daneben stehe und ich nichts tue, weißt du? Trage ich ja auch ein Stück weit das Ganze mit. Aber das ist halt, ja, auch wieder, muss man dann immer sehr differenziert betrachten, aber ich glaube, da trifft es ganz gut zu, auch zu so einem, dein Spruch, dein Zitat,
Ja,
oder?
und ja, würde ich jetzt auch sagen. Und ich glaube, diese Verantwortung übernehmen, das ist natürlich klar, erstmal die Verantwortung
Für
auf mich zu
mich, ja.
achten und so meine Bedürfnisse zu achten und so. Und vielleicht auch für die Fehler, die ich mache, gerade zu stehen. Da muss ich ja auch Verantwortung übernehmen. Aber auch auf meine Mitmenschen zu achten. Ne? Also ganz klar, ich habe ja auch eine Verantwortung. Für meinen Partner, für meine Kinder, für meine Kollegin oder wenn ich Teamleiter bin, für mein Team und so, da muss ich ja auch eine Verantwortung übernehmen. Das finde ich, gehört ja auch noch zu dem Punkt dazu.
Ja. Und ja, ich merke, also mit den Kindern hier Verantwortung übernehmen in erster Linie für das eigene Handeln und Denken tatsächlich. Ich weiß nicht, was dann da wichtiger ist, aber sich um sich selbst dann auch mal zu kümmern, zum Lehrer zu gehen und mal nachzufragen. so eine Sachen, Verantwortung übernehmen, ja. Und ich merke das ja auch, hat jetzt mit Schule nichts zu tun, ich bin in einem Verein tätig. Ich bin jemand, wenn ich eine Aufgabe übernehme, dann übernehme ich auch die Verantwortung dafür und dann bin ich engagiert und dann mache ich das. Aber tatsächlich, das muss ich auch lernen, nicht jeder denkt so und manche machen dann eben auch ihre, die werden auch vermutlich Verantwortung übernehmen, aber in einem völlig geringerem Maße, als ich es vielleicht machen würde.
Ja, das muss ich auch, also das musste und muss ich eigentlich auch lernen, dass meine Denkweise, die ich habe, dass ich die nicht bei anderen voraussetzen kann. Nur weil ich vielleicht so denke, so fühle und so handeln würde, heißt es das nicht, dass mein Gegenüber das auch macht. Und da muss ich mich selber auch noch reflektieren und an mir arbeiten. Ja, da bin ich ganz genauso, weil ich dann so voraussetze, hä, wieso
Aber
reagiert
es
der
ist doch
jetzt?
voll logisch, dass man das mitdenkt, so macht, so weiß,
Ja.
so verstehe ich nicht. Aber das sind halt viele Menschen, aber das ist wieder dann ein anderes Thema. Das hat dann vielleicht auch wieder was mit Selbstführung zu tun oder so. Die funktionieren sehr gut, wenn man ihnen sagt, was sie zu tun, was sie tun sollen, was ja okay ist, ne? Aber ich funktioniere halt auch gut. Ich denke weiter. Und das ist, oh, da habe ich auch Learning ohne Ende, immer wieder. Ja.
Ein Triggerpunkt von dir.
Auf jeden Fall. Aber ich bin schon mal an dem Punkt, ich krieg's mit. Ich habe nicht immer eine Lösung, aber ich kriege mit. Das habe ich wirklich gelernt, wenn ein Mensch oder irgendetwas bei mir etwas auslöst. Und ich bin mittlerweile so neugierig, ich gehe dann auch gerne in bestimmten Sachen immer wieder auch in die Situation hinein, weil ich krieg's ja sonst nicht aufgelöst. In der Hoffnung manchmal auch, der Mensch, der mit mir was macht, herauszufinden, ob das sich bestätigt, ob meine Wahrnehmung, die ich hatte, warum ich so reagiere, tatsächlich so ist oder ob das eigentlich eine falsche Einschätzung war, aus welchen Gründen auch immer.
Und wenn du das rausgefunden hast oder wenn du es schon wahrnimmst, da bist du ja auch schon einen Schritt weiter und du
Eben.
hast eigentlich in dem Moment schon Verantwortung übernommen, weil du gemerkt hast, oh, das fällt mir schwer, ne? Und dann der nächste Schritt wäre dann zu gucken, ja, woran liegt es denn eigentlich, ne? Was muss ich denn dafür tun oder warum ist das jetzt so? Und ja, das ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Also
Auf
das
jeden
Thema
Fall.
Resilienz ist riesengroß. Also man könnte jede einzelne Säule ja ganz groß besprechen.
Ich guck mal gerade, was hier noch so steht. Stellen selbst vor, resiliente Menschen, die Verantwortung übernehmen, stellen selbst Vorwürfe ab.
Gut, das ist auch vielleicht so ein bisschen die Opferrolle mit gemeint, ne? Also dieses sich wieder schlecht reden, ja, ich bin ja selber schuld und oh, ich
Aber
hätte
manchmal bin
ja,
ich auch
ne?
selber schuld. Das
Ja,
beruht dann
aber
aber auch auf Fakten.
ja, das kommt vielleicht dann auch drauf an, wie formuliere ich oder wie sage ich das? So dieses, ja, ich bin selbst schuld, diese Erkenntnis oder dieses schon wieder in diese Opferrolle. Ja, ich bin ja jetzt selber schuld und ich hätte ja und ah, das ist ja so blöd. Also der Unterschied
Da
ist dann
passt
da
der
doch.
nächste Punkt nämlich dazu, der das, glaube ich, ganz gut ergänzt. Verlassen die Ebene der generalisierten Selbstanklagen. Das, glaube ich, passt ganz gut zusammen. Also dieses übergeordnete, grundsätzliche, alles doof. Netzwerkorientierung. Finde ich ein super Wort. Und da muss ich sagen, auch das ist etwas, was ich im Le Leben lernen durfte. Ich weiß nicht, ob ich musste, aber durfte, dass Netzwerk gut sein kann.
Ja.
Ich bin ja so ein bisschen schon als Selbstkämpfer alleine machen, weil Verlass auf die anderen ist ja sowieso nicht, so ein bisschen groß geworden irgendwie. Und Netzwerk kannte ich nicht. Das habe ich auch erst durch die Selbstständigkeit. Auch am Anfang war ich sehr alleine. Das kam so Stück für Stück, wo ich jetzt immer mehr sage, ja, du brauchst Menschen. in deinem Umfeld, und das finde ich sehr schön, was hier steht. Also resiliente Menschen in Bezug auf Netzwerkorientierung suchen aktiv im jeweiligen Umfeld nach Personen, zu denen sie jeweils wohltuende Beziehungen aufbauen können. Ja. Und im gleichen Atemzug stoßen wir die in der Regel, schieben wir weg oder entfernen uns, die uns nicht gut tun, die Energie ziehen.
Und das ist auch völlig in Ordnung. Also hier entscheidet ja auch die Qualität vor Quantität.
Genau.
Also man sagt ja auch, es ist besser, zwei, drei gute Freunde zu haben, die wirklich für einen da sind, als ja, 10, 15 Bekannte. Und das ist sehr, so wichtig. Das ist ja das Netzwerk. Da ist ja auch nicht nur das digitalisierte Netzwerk gemeint, was man jetzt natürlich auch hat,
Nee, nee.
aber auch so die Bindungen, ne? Die Bindungen, die man hat zu
Genau.
Menschen, zur Familie und so weiter und so fort.
Und auf der Ebene geht es auch wirklich nur aufs Zwischenmenschliche, um das Miteinander. Das Digitale ist hier mal außen vor.
Man verbindet das halt dann, also Netzwerk, wenn man heutzutage Netzwerk hört. Glaube ich, verbinden die meisten irgendwas mit Medien.
Das kann sein, aber ich meine, du wirst es ja auch wissen. In der Arbeit als Selbstständige, man vernetzt sich ja eben mit anderen Menschen. Die ganzen Netzwerktreffen, die es dann so gibt,
Genau.
die sollen ja eigentlich dafür ja dienlich sein, dass wir einander einen Mehrwert geben. So. Und auch diese Beziehungen, die gehen manchmal ein Stück, ein Teil ihres Weges, eine Zeit X, und dann trennen sich die Wege wieder, weil die Bedürfnisse sich verändert haben, die Entwicklung des Einzelnen sich geändert haben. Ja. Suchen den Austausch mit Gleichgesinnten und Leidensgenossen. Hallo Leidensgenossin oder
Leidensgenossen
Gleichgesinnte.
oder Gleichgesinnte.
Ja.
Ja, da in dem Netzwerk, das ist ja dann auch so die Frage, was kann ich da so bewusst nutzen? Also zu welchen Menschen habe ich ja eine gute Beziehung und was ist so, ja, ganz okay? Und habe ich in meinem Netzwerk oder in meinen Beziehungen und Bindungen vielleicht auch Energieräuber, die mir viel
Ja, genau.
Kraft kosten? Möchte ich da weiter Kontakt halten mit denen oder gehen die raus aus meinem Netzwerk? Ne? Das sind ja auch so spannende Fragen, die man sich da so stellen kann. Und das hat ja auch was mit Resilienz zu tun, wenn man diese Erkenntnis hat. Ich habe da Menschen in meinem Umfeld, die tun mir nicht gut, von denen halte ich Abstand, weil es für mich selber dann besser ist, weil ich dann wachsen kann oder ja, weil ich einfach die Energie, die für die flöten gehen, woanders besser nutzen kann. Und das ist auch Stärke.
Auf jeden Fall. Das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das Ding. Netzwerkorientierung. Resiliente Menschen betrachten ihre Kontakte zu anderen Menschen nicht als einseitig und funktional, um daraus gezielt Vorteile zu ziehen. Ihre Beziehungsgestaltung ist von ehrlichem Interesse an anderen Menschen geprägt. Ja. Nee, also es ist schon schön, also das Gefühl zu haben, wenn einer bei mir nur kommt, weil er von mir etwas wissen möchte oder irgendein, das rieche ich auch relativ schnell. Das wäre ja so ein Energieräuber,
Richtig.
dem würde ich kein Wissen mehr spendieren. Aber ich habe auch einen Kontakt jetzt, der so durch Zufall entstand in diesem Jahr, im letzten Jahr, ich weiß es gar nicht. Was haben wir, haben Juni? Im letzten Jahr. Gott, ich bin so zeitlos. Und das war eben so ein Kontakt, weißt du, so einen Menschen getroffen, wo ich nicht hin wollte eigentlich, weil da ging es um Netzwerktreffen. Und ich dachte, oh Gott, ich noch schon wieder so eins. Eigentlich will ich da nicht hin. Aber irgendwie, dann bin ich dann doch da gelandet. Und nun gut, vieles von dem, was meine Erwartungen waren, haben sich auch bestätigt, bis auf eben auch diese eine Person, wo wir einander jetzt, glaube ich, wunderbar ergänzen für eine Zeit X. Und ja. Und ich denke auch, die Menschen, die zu mir hier kommen, ist ja auch ein bisschen Netzwerk, was hier so entsteht, mit den Eltern, mit den Kindern. Das ist ja auch nicht nur einseitig, das ist immer zweiseitig, weil ich kann da so viel lernen, meine Mitarbeiter können so viel lernen. Wir entwickeln uns ja auch durch die Kinder ja weiter. Wir passen unsere Prozesse an und. Also auch hier ja wieder ein Geben und ein Nehmen, ne? Ja. Ich finde das mittlerweile ziemlich gut mit dem Netzwerken, obwohl ich manchmal ziemlich kritisch bin in manchen Situationen.
Ach, man darf ja auch kritisch bleiben. Also, das ist ja nicht immer negativ.
So, guck mal, Punkt 7. Zukunftsplanung. Na, das machen wir ja eigentlich alle irgendwie, oder? Prinzipiell. Machen
Ja,
wir uns doch
also.
alle Gedanken über unsere Zukunft.
Ja, man hat sicherlich Ziele vor Augen, die man auch so erreichen möchte. Und ja. Was einem so wichtig ist und wo man hin möchte. So richtig hundertprozentig planen kann man ja die Zukunft nie, weil man ja auch nicht weiß, was erwartet mich, ne? Aber so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, ist nicht verkehrt und am besten natürlich optimistisch.
Ja, ich glaube, das ist sozusagen die Quintessenz, glaube ich, die bei allen tatsächlich mitspielt, das positive Denken. Und wenn positives Denken mit Optimismus gleichgesetzt wird, hat der Optimismus auf Platz 1 einfach wirklich seine Dachfunktion, wenn wir uns das so vorstellen. Und die anderen Sachen reihen sich so ein, vermutlich. Vielleicht ist da wirklich eine Logik dahinter.
Ja, ne? Also jetzt zum
Wenn man so mal
Nachhinein.
drüber spricht, weil wenn man hier so guckt, was bei Zukunftsplanung steht, ein schwieriges Wort, setzen, also resiliente Menschen setzen machbare Ziele, reflektieren immer wieder und wenn nötig, passen sie die Ziele an. Da ist ja auch wieder die Lösungsorientierung mit drin. Und also ich stelle fest, irgendwas funktioniert vielleicht nicht so oder passt nicht mehr zu meinem Lebensweg, mach ich neu. Sie verfügen über die Fähigkeit, aus ihren Träumen und Vorstellungen konkrete Zielstellungen abzuleiten, die sie in die Tat umsetzen können. Boah, muss ich drüber nachdenken.
Ja, ich denke auch mal, das ist auch so, dass man so ein bisschen ins Handeln kommt. Ja, in dieses, ja, wo will ich denn hin? Ne, was sind so meine Ziele? Und ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt auf die komplette Zukunft gedacht, sondern auch so generell, wenn man so kurzzeitige Ziele hat. Ne, zum Beispiel, oh, ich bin jetzt total gestresst. Wie kann ich denn jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen ruhiger werden? Oder was kann ich tun, damit ich ein bisschen ruhiger werde? Das ist ja nicht immer nur so langfristig geplant, sondern auch so generell, ne? Weil du eben sagtest, auch mein Lebensweg. Also mein Lebensweg findet ja auch im Hier und Jetzt
Ja,
statt.
das meine ich
Ne?
ja, aber vielleicht habe ich ja eine Idee, aber ich merke, okay, ich vermutlich werde ich da aber nie ankommen, aus welchen Gründen auch immer, oder ich bin halt parallel zu dieser Idee gelandet, weil mein Leben so war. Ja.
Genau, und dann kann man halt auch immer so ein bisschen die Bilanz ziehen, ne? Wie sehe ich so meinen täglichen Lebensweg und bin ich damit noch zufrieden oder was kann ich tun, damit ich irgendwie dann doch zufriedener werde und auf meinem richtigen Weg ja, wieder lande, wenn ich da mal abgekommen bin oder so.
Da fällt mir auch etwas ein, was ich aus meinem Coaching mitgenommen habe, der Sellerietest. Kennst
Okay.
du den Sellerietest?
Den kenne ich tatsächlich nicht. Also
Der
nicht
ist.
unter diesem Namen. Vielleicht
Vielleicht
die Methode.
hat er bei dir einen anderen, aber ich fand
Ja.
das Bild dahinter, die Geschichte mit dem Bild dahinter, warum es zu dem Sellerie. Also das Bild ist so, wenn du ein Mensch bist, beispielsweise der auf gesunde Ernährung achtet und dergleichen. Du gehst also einkaufen, packst alles Mögliche ein, wo dir nach gerade ist, bist auch vielleicht gerade schön mit Hunger losmarschiert, dann packt man sowieso noch mehr ein, was man eigentlich ja gar nicht möchte, stehst dann also an der Kasse und packst deine Einkäufe aufs Band. Und dann fahren so diverse Sachen vorbei. Da hast du vielleicht die Möhren auf dem Band, sehr gut, passt zu dir. Dann kommt keine Ahnung, alles Mögliche. Und dann kommt da so eine fette Tüte Chips. Jo.
Lecker.
Ja, natürlich liegt bei mir im Schrank zu Hause. Ich bin auch immer noch nicht rangegangen. Kann ich schon mal stolz auf mich sein? Sie ist noch da, hoffe ich. So, aber sie liegt dann da und du weißt, ah, das passt eigentlich. Passt das nicht zu deinem, zu deinen Vorstellungen, wie du leben möchtest, zu dem, was du eigentlich. Und da ist es damit gemeint, wir ersetzen mal die Möhre am Anfang mit dem Sellerie. Das heißt, der Sellerie steht für, ah, guck mal, das passt, das erfüllt mich, das passt zu meinen Werten, zu meinen Vorstellungen, zu meinen Lebensgewohnheiten. Und die leckeren Kartoffelchips eigentlich nicht. So. Jetzt ist die Frage, und dann nimmst du halt den Sellerie und nicht die Chips, die bleiben dann halt da. Dass man also so ein bisschen auch abgleicht, auch mit Menschen, der Mensch, der da vor mir steht, tut der mir gut? Passt der zu dem, was mich eigentlich, unterstützt der meine Werte und Vorstellungen oder eben nicht? Also ich werde nicht mich mit einem Menschen abgeben, der grundsätzlich schlecht über andere Leute redet, der eine Sprache spricht, die ich unangenehm empfinde, da passt das passt, das deckt sich halt nicht. Und das ist dieser Sellerie-Test gemeint, dass man auch hier wieder aufs Bauchgefühl, was man vermutlich hat in vielen Situationen, Acht gibt und hört. Und dass so die Lösung auch hier wieder steckt, dann ein Stück weit ja eigentlich schon in uns drin. Nur dass wir es wahrnehmen und dass wir danach auch handeln. Und ich glaube, das passt auch bei Zukunftsplanung, muss man das auch zwischendurch eben hinterfragen. Ist das, was ich mir im letzten Jahr so dachte, tut das noch Not? Ja.
Ja, genau. So ist es ja auch in der Pädagogik, ne? So, was wir vor 25 Jahren schon gemacht haben. Ist das noch zeitgemäß? Oder Erziehungsmethoden oder, ne? Also es ist ja immer ein Wandel.
Ja.
Schön.
Irgendwie toll, ne? So, wir denken nochmal drüber nach, über die Punkte, aber die sind miteinander alle verknüpft und verwogen und können eigentlich untereinander, so wie sie sozusagen in dieser Auflistung sind, stehen sie falsch. Im Grunde genommen müssten wir das, jetzt kommt die Mathematik und die Mengenlehre.
Oh,
ja. Wir haben sozusagen, der Optimismus ist der große Kreis um alle drumherum, weil irgendwie greift der in jeden Bereich herein, ja, und die anderen sind Bubbles, die alle eine Schnittmenge miteinander haben. Mathematik. Und ich sage ja, das Leben besteht aus Mathematik, ob ihr es wollt oder nicht.
Ja, spannend. Beim nächsten Mal wäre es vielleicht nochmal, weil das Thema ja wirklich sehr groß ist, nochmal zu gucken, ja, was zeichnet denn resiliente Menschen eigentlich aus, ne? Resiliente Kinder und so, dass man vielleicht da nochmal so ein bisschen in das Thema einsteigt, ne? Weil das ist ja wirklich ein sehr, sehr
großes
Grunde
genommen
Thema.
All das, was wir ja vom Prinzip aufgezählt haben. Und das ist ganz schön viel.
Mhm. Mal gucken.
Vielleicht. Muss man immer alles haben? Hat man dann automatisch alles? Ich weiß es nicht. Ja, ich schreibe mir das mal auf den Zettel auf.
Das wären halt jetzt nochmal so praktische, also wenn man's machen will. Das war jetzt nur ganz spontaner Gedanke von mir.
Praktische, was formuliert es doch mal aus? Praktische, tatsächlich so Methoden und kleine Übungen, um vielleicht das ein oder andere zu stärken, was vielleicht da ist, aber sich nicht so richtig traut, an die Oberfläche zu kommen?
Ja, also da ich ja auch ressourcenorientiert arbeite, würde ich sagen, auch so diese Ressourcen sichtbar machen. Ne? Wie kann man das vielleicht? Aber
ja,
das ist jetzt ganz spontan in meinem...
Du, das ist doch aber toll. Und so entwickelt sich das. Also Ressourcen stärken, das geht ja in die Richtung, ne?
Und da ja der Podcast auch heißt Starke Kinder, ne, dachte ich halt so, was Kinder stark macht, dass man da vielleicht auch nochmal so ein bisschen speziell auf die Kinder eingeht. Ne?
Das machen wir.
Also wäre jetzt so.
Finde ich super.
Mein Gedanke.
Guck mal, ich habe es ja auf meinen Zettel, habe ich es geschmiert.
Ja, so. Schön.
So, den anderen Zettel, warte mal, den darf ich nicht verbummeln. Den muss ich bis morgen, muss der hier gut aushalten. Ja, aber ist doch super. Muss man nur noch Tschüss sagen. Aber das war, ich fand das klasse gerade.
Ja, es war viel Input, viel Wissen, viel Denken, aber es war total schön. Also mir hat es total Freude bereitet.
Und ich gehe jetzt tatsächlich gestärkt. Es ist zwar eigentlich schon spät und mittlerweile ist mir auch fürchterlich warm, weil ich dieses Fenster zu haben musste, weil sonst hätten wir nur Spielplatz nachher als Ton. Aber ich gehe motiviert, positiv gestimmt in den Feierabend.
Das ist super. Was Fritzi stark macht.
Gespräche. Gute Gespräche mit netten, lieben Menschen.
Ja, fein, so. Danke.
Ja, nein, das ist ja auch so etwas, irgendwie was...
Das Netzwerk, ne?
Ja, was irgendwie so entstand und im Moment tut uns beiden das sehr, sehr gut. Und ich glaube, wir haben da, das ist das und so soll es sein und so möchte ich das auch, weißt du? Also schön, ich bin gerne zufrieden mit dem, wie es ist. Und ich finde, wir dürfen gerne auch mal Glück und Zufriedenheit mal nebeneinander stellen.
Ja, wie das da ist sehr spannend.
Ja, das fände ich, warte mal, das muss ich mir auch aufschreiben. Glück versus Zufriedenheit.
Das habe ich tatsächlich auch jetzt so bei der Pädagogenschmiede, ist das meine erste Folge, das Thema Glück. Damit fängt es eigentlich so an, ne?
Ja, also das finde ich, da können wir auch mal drüber diskutieren. Ich habe da meine persönliche Meinung.
Ja, da können wir auch schön philosophieren drüber.
Sehr gut, ich finde das toll. Also, wir haben wieder einen Plan und ich finde, das macht unseren Plan aus, keinen Plan zu haben. Der Plan entsteht, wir vertrauen darauf, dass der Weg sich weiterführt. Und wenn wir beim nächsten Mal doch was anderes machen, als wir uns eigentlich vorgenommen haben, dann ist es so.
Das ist okay.
Eben.
Auch flexibel zu sein.
Und meine Vorbereitung für heute eigentlich, die bleibt hier weiter hängen. Der Tag wird kommen, da hole ich meine drei Umschläge, wo du dir einen aussuchen darfst, Nadja.
Okay, ja.
In diesem Sinne
bleibt die Spannung.
Genau. Und ich weiß am Ende vielleicht auch nicht mehr, was ich da aufgeschrieben habe. Dann haben wir beide eine Überraschung. Dann sagen wir, drücken Stopp und sagen Tschüss.
Ja.
Oder eher andersrum. Erst Tschüss und dann Stopp wäre sinnvoll in dem Sinne.
Wäre sinnvoll, ja.
Dann, liebe Nadja, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Tschüss.